Herzlich willkommen bei der FEG Jülich. Schön, dass Sie uns gefunden haben. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie das Wort Gottes auf sich wirken.
Ja, zur Lesung hören wir auf den Predigttext des heutigen Sonntags aus der Apostelgeschichte, Kapitel 6, die Verse 1 bis 7. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Die Wahl der 7 Mitarbeitern. Die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut, und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Dabei riefen die 12 eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten: Es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach 7 Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende 7 Männer aus: Stephanus, einen Mann mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übertreten war. Man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Wir hören jetzt auf die Predigt und im Anschluss ein Lied. Danke dir, Ruben, für deinen Dienst.
Eins, zwei, könnt ihr mich hören? Jetzt bin ich drauf. Ja, lieber Aaron, liebe Gemeinde hier in Jülich, liebe Kollegen aus dem Kreis der Freien Evangelischen Gemeinden und auch Geschwister aus anderen Kirchen. Wie ich gerade schon vorgestellt wurde, mein Name ist Ruben Schulze. Ich bin seit 10 Jahren Pastor in der Freien Evangelischen Gemeinde in Bochum. Und daher kenne ich mich den Aaron auch, denn der Aaron hat im Rahmen seiner theologischen Ausbildung sein Gemeindepraktikum, ähnlich im Vikariat, bei uns in der Gemeinde gemacht. Und ich freue mich sehr, dass du mich gefragt hast, die Predigt zu halten. Und ich bin mir sicher, dass Gott Gutes für uns alle bereitet hat. Das ist für uns alle, für euch ein besonderer Tag. Für dich, lieber Aaron, könnt ihr einmal bitte die nächste Predigtfolie machen? Das wäre super. Dankeschön. Einmal für dich, lieber Aaron, denn es ist nach 5 Jahren Studium für dich der Start ins Berufsleben eines Pastors. Ich weiß, dass du mit Vorfreude diesen Schritt tust. Du bist ja schon hier seit August hingezogen. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne und so soll es sein. Du lernst die Leute kennen, eine neue Stadt kennen, eine wunderbare Gemeinde, wie wir gerade schon gesehen haben. Die Leute sind offenherzig und so soll es sein. Lass dir diese Anfängerfreude von niemandem rauben. Geh mit Vollgas da gerne rein. Ich freue mich aber auch für euch, liebe Geschwister hier in der Gemeinde in Jülich, denn ich weiß, dass es für euch auch das Ende einer längeren pastorenlosen Zeit ist und es tut gut, mal wieder hauptamtliche Verstärkung mit an Bord zu haben. Und zugleich, und das weiß ich von mir selber sehr gut, als ich wurde vor ziemlich genau 10 Jahren, habe ich auch meinen Dienst als Pastor gestartet. Neben aller Vorfreude, die da ist, neben allem Schwung, den man aus dem Studium mitbringt, neben allen Gedanken, die man für Gemeindeaufbau mitbringt, gibt es doch auch viele Selbstzweifel. Bin ich dem Dienst gewachsen? Werden wir harmonisch miteinander auskommen im Leitungskreis hier in der Gemeinde? Ich kenne den Aaron, der Aaron ist ein super Typ und er hat auch ganz viele Selbstzweifel, deswegen mag ich den auch, der ist sehr selbstkritisch, das mag ich aber an dir. Du bist kein hochmütiger Mensch und ich weiß aber auch, dass du mit vielen Fragen in deinen Dienst gehst. Und ich bin mir zutiefst überzeugt, dass der Predigttext, der heute in der Predigtordnung vorgegeben ist, dass er ganz viel Gutes bereithält für deinen Dienst, aber auch für alle, die in Gemeinde tätig sind, in Gemeindeleitung tätig sind. Und ich möchte gerne 4 kurze Gedanken zu dem Bibelwort, was wir gerade gehört haben, mit euch teilen. Ein erster Gedanke: Schönes und Schweres liegen ganz nah beieinander im Leben von der Gemeinde Jesu Christi. In dem ersten Vers heißt es schon, die Zahl der Jünger wuchs unaufhörlich. Da ist großes Wachstum da in der Anfangszeit in der Gemeinde. Und dann heißt es ein paar Wörter weiter, allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut. Die schauen wir uns auch gleich noch an. Schönes und Schweres, ihr Lieben, liegen in der Gemeinde Jesu ganz nah beieinander. Und darum liebe ich auch die Heilige Schrift, denn sie zeigt uns ein ganz realistisches Verständnis von Gemeinschaft, von Menschen überhaupt, aber auch von christlicher Gemeinde. Denn die Bibel zeigt ganz unverschämt, ohne sich zu schämen, aus, welche Kraft, welche Power, welche Dynamik Gemeinde Jesu in der Welt entwickeln kann und zugleich auch, welche tiefen Klüfte und Zerwürfnisse es geben kann innerhalb einer Gemeinde. Apostelgeschichte 6 steht im Zusammenhang zwischen Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 8. Das sind die ersten Wochen, die ersten Monate von Gemeinde Jesu nach dem Geburtstag an Pfingsten, wo Gottes Geist die Menschen packt. Aus furchtlosen Jüngerinnen und Jüngern werden mutige Verkündiger Jesu. Und man muss sich mal vorstellen, wir wissen heute aus der Wissenschaft, dass Jerusalem damals 5000 Einwohner etwa hatte. Und das heißt, dass knapp 3000 Menschen zum Glauben kommen. Müsst ihr euch mal vorstellen, fast 60%, rechnet mal hier in Jülich von 18.000 Einwohnern, wie das wäre, wenn hier 10.000 Menschen zum Glauben kommen. Da ist Feuer in der Bude und das kann auch schon mal überfordern. Wie soll man das einfangen? Unglaublich. Und die Menschen, so, da schämt sich die Bibel nicht für, das zu sagen, sie waren ein Herz und eine Seele. Gott hat nicht nur die Herzen bekehrt, sondern auch die Portemonnaies. Das hieß, keiner hatte Mangel an irgendetwas. Die öffneten ihre Häuser, die beteten miteinander, sie teilten ihr ganzes Leben. Und das kann man wirklich erleben in Gemeinde Jesu, wenn der Himmel auf die Erde kommt, ein Stück Himmel hier auf Erden. Ja, so war es. Und zugleich, keine Glorifizierung, auch textmäßig, heißt es in der Apostelgeschichte, da gibt es Schwierigkeiten innerhalb der Gemeinde, äußerlich und innerlich. Es fängt schon ganz nah an, Bedrohungen von außen, nämlich dass die Leiter der Gemeinde, die Apostel, namentlich Petrus, Jakobus, Johannes und die anderen, sie werden angegriffen. Ihnen wird von der Politik, jüdischem Rat, der Mund verboten. Und dann kommt schon der Fokus innerhalb der Gemeinde. Oh oh, innerhalb der Gemeinde ist es auch am Knirschen. Ananias und Sapphira, Kapitel 5. Neid, handfeste Heuchelei und Lüge. Und zwar geboren in den Herzen von Jüngerinnen und Jüngern Jesu. Die Gemeinschaft ist bedroht von Anfang an. Und dann hören wir jetzt Apostelgeschichte 6 und man liest genau der erste innergemeindliche Konflikt. Wir hören von 2 großen Gruppen. Da gibt es einmal die einheimischen hebräischsprachigen Juden, die immer schon in Jerusalem wohnten. Und dann gibt es einen großen Teil der sogenannten Diaspora-Juden. Das waren Juden, die in den Jahrhunderten zuvor verstreut waren, in der Türkei, in Griechenland, in Ägypten. Die sprachen nicht Hebräisch und viele haben ihr Rentnerdasein. Dennoch sind sie zurückgezogen nach Jerusalem, wollten in der Nähe des Tempels sein. Und diese Gruppen gab es damals schon. Es waren Klüfte, weil diese Sprache nicht die gleiche Sprache. Vielen von den Diaspora-Juden, die sprachen kein Hebräisch. Und wir spüren nun, dass es hier nun auch zu Konflikten kommt. Die schauen wir uns auch gleich noch an. Und lieber Aaron, beides gilt es zu sagen, das ist realistisch, von Gemeinde Jesu zu reden. Es gibt so viel Schönes in Gemeinde Jesu und das wirst du erfahren. Ich selber liebe es als Pastor. Es ist genial, Menschen begleiten zu dürfen, jung und alt. Menschen auf ihrem Weg des Lebens zuvor. Es ist toll, wenn Ehen geschlossen werden. Es ist toll, an den Gräbern Gottes Wort zu verkündigen, Menschen auf das Letzte hin ansprechen zu dürfen, Trost Gottes weiterzugeben. Es ist genial zu sehen, wie innerhalb auch der Gemeinde Menschen aus allen Nationen oder aus vielen Nationen und Kulturen, wenn mal die kulturellen Mauern fallen, die ja sehr wohl in unserer Gesellschaft da sind. Und ein Stück Himmel von Erden kann man in der Gemeinde Jesu spüren. Das ist genial. Und zugleich ist mit all dem, was Gott schenkt, ist die Vielfalt von Menschen da. Und ist es bedroht durch Egoismus manchmal und durch Starrköpfigkeit. Und auch das erlebt man in der Gemeinde. So schön die Vielfalt von Menschen ist, die wir gerne auch feiern, so soll es sein, so problematisch ist es auch. Wir kennen das in Bochum auch. Wir haben Menschen aus vielen Nationen, aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Ja, und jeder bringt seine Gottesvorstellung mit. Was erwartet er von Kirche? Was erwartet man von einem Pastor? Das wirst du noch merken, was die Leute alles denken, was der Pastor alles machen sollte. Steht manchmal gar nicht in der Arbeitsbeschreibung. Es kommt raus, keine Bange. So, und dann ist die Frage, wie geht man damit um? Und das möchte ich dir als Erstes einfach zusprechen. Als Christen sind wir davon überzeugt, dass du auch diesen Dienst als Pastor und auch ihr als Gemeindeleitung, dass man das nicht aus eigener Kraft können muss. Man kann Theologie lernen, man kann mühsam biblische Texte auslegen und das ist unser Handwerk, es gehört dazu. Du bist ausgebildet worden in Seelsorge, in vielen Bereichen der praktischen Theologie und das ist gut und richtig und wichtig und hoch notwendig. Ja, Amen. Aber wir sind zutiefst als Christen davon überzeugt, dass man eine Gemeinde nicht leiten kann aus menschlicher Kraft. Und darum haben wir auch heute diesen Gottesdienst. Es geht um Gott und es geht um den Gott, der dich segnen wird in genau diesem Dienst, den Menschen nicht tun können. Gott wird dir alle nötige Kraft und Weisheit geben, die du dafür brauchen wirst. Und auch euch als ganzer Gemeindeleitung, deren Teil du bist. Als ganzer Gemeinde möchte ich euch bitten, weil so viel Schönes und auch Schweres in der Gemeinde ist, betet für den Aaron, dass er mit Freude seinen Dienst tun kann. Und allen in der Gemeinde im Neuen Testament wird immer wieder gesagt, ordnet euch einander gegenseitig unter in der Ehrfurcht vor Jesus Christus. So kann ein gemeinsames Miteinander gelingen, dass Schönes und Schweres in der Gemeinde Jesu Christi auch ausgehalten wird und dass wir daran reifen. Ein zweiter Gedanke. Hab den Mut, lieber Aaron, Schwerpunkte zu setzen. Ein rattenscharfer Text. Wie gehen jetzt die Apostel damit um, mit diesem Konflikt, der in der Gemeinde ist? Man muss damit man diesen Konflikt versteht, in der Anfangszeit machen die Apostel alles. Sie haben auch das Geld verwaltet, Leute verkauften ihr Gut, sie verteilten es an Bedürftige innerhalb der Gemeinde und hatten alle Aufgaben auf ihrem Tisch. Und auf einmal spüren wir, Mensch, dass dieser sprachige Teil von nicht hebräisch sprechenden Juden wurde anscheinend übersehen. Und auch diesen Dienst, den die Apostel da taten, den konnten sie anscheinend nicht mehr gut machen. Was haben sie jetzt von Jesus gelernt, wie man in der Gemeinde leitet? Ein erstes, sie nehmen die Klagen ernst. Sie haben zuhören gelernt von Jesus. Und das ist auch in der damaligen Zeit, die vielleicht auch noch mehr ein hierarchisches Leitungsverständnis hat, gar nicht mal so unüblich. Die haben gemerkt, Mensch, da klagen Menschen. Natürlich wurden die Klagen auch nicht an die Leitung gerichtet, sondern es wurden erstmal an die anderen Leute. Da kann man sich ja mal vorstellen, was da für Pfeffer in der Bude war, wenn das unterschwellig war. Und sie hörten zu und sie merkten, Mensch, da ist sogar was dran. Ja? Da werden Menschen in ihrer Not nicht gesehen. Und darum prüfen sie das und nehmen das ernst. Was mir noch aufgefallen ist, die Apostel, sie stehen zu ihren Grenzen ein. Sie sagen, es wäre nicht mehr gut, wir schaffen es nicht mehr, dass wir diesen Dienst auch noch tun. Wir schaffen es nicht mehr. Sie stehen zu ihren Grenzen ein. Sie sagen, ach ja, wir haben da Fehler gemacht, wir haben euch übersehen. Was für eine Courage, was für ein Mut, dass sie sagen, diese Aufgabe ist zu groß für uns geworden. Wir schaffen das nicht mehr. Das muss man erst mal haben. Und dann das Schönste, worauf ich hier den Schwerpunkt legen möchte, sie wissen, wozu sie da sind. Sie sagen nun mutig Nein zu dieser Aufgabe, das können wir nicht mehr machen, weil sie wissen, wozu sie Ja sagen. Sie wissen, wozu Jesus sie selber berufen hat, auch in dieser Anfangszeit der Gemeinde. Wir wollen uns weiterhin auf zwei Dinge konzentrieren, unseren Fokus auf zwei Dinge setzen. Ganz auf das Gebet, die Verbindung bleiben mit Gott und ganz auf die Verkündigung. Wir wollen aber auch eben uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, mit der Heiligen Schrift, mit Jesus Christus. Und das sind die zwei Schwerpunkte, die sie setzen wollen. Bevor ich auf diese zwei Punkte noch komme, werde ich dir jetzt schon mal prophetisch, in Anführungszeichen, sagen, was auf dich zukommen wird in den nächsten Monaten, wenn du deinen Pastorendienst anfängst. Es ist super, wenn man anfängt in einer Gemeinde. Du darfst predigen, das steht in deinem Arbeitsvertrag, Teil der Gemeindeleitung sein, biblischen Unterricht machen und das, was ihr so noch miteinander vereinbart habt. Und dann wird es kommen, du lernst die Leute kennen, bitte stärker noch hier die Kindergottesdienstmitarbeiter. Im Teamkreis wäre super, wenn du auch noch mitarbeitest. Ganz wichtig, die Ehen und Familien in der Gemeinde müssen unbedingt gestärkt werden. Ganz wichtige Aufgabe. Aber auch die Senioren dürfen nicht übersehen werden. Es wäre klasse, wenn hier der musikalische Bereich auch noch irgendwie eine pastorale Begleitung sowas bekommen würde. Und dann kommt die Anfragen vom Kreisvorstand. Mensch, hier könntest du nicht noch die und die Aufgabe übernehmen. Der Bund FEG wird sich melden, in Bundesgremien mitzuarbeiten. Die Ökumenearbeit möchte auch gerne noch ein bisschen was vom Aaron haben und so weiter und so weiter. Und du haben ja noch nicht mal dein Privatleben dabei. Und ihr Lieben, das, was ich gerade aufgezählt habe, ich liebe es an diesem Berufsbild auch des Pastors. Es ist toll, mit wie vielen Menschen und mit wie vielen Arbeitsgremien, mit Leuten man unterwegs ist. Das macht wirklich Spaß, das ist toll. Und zugleich ist das die größte Gefahr, und darauf möchte ich eigentlich nur jeden von uns, aber auch dich besonders, Aaron, darauf ansprechen, und wir werden das gemeinsam aber auch weiter rausfinden. Wo setzt du denn deine Schwerpunkte? Denn du weißt, man kann nicht alles machen. Und das Schlimme im Reich Gottes ist ja immer, es ist ja alles wichtig. Mission ist unheimlich wichtig. Wir müssen in die Mission sehen. Diakonie ist unheimlich wichtig. Wir müssen da unbedingt was machen. Anbetung Gottes ist so wichtig. Da müssen wir unbedingt stärken. Ehen und Familien sind unbedingt wichtig. Ihr wisst, es ist alles wichtig. Ja, das ist auch wichtig. Aber das Entscheidende ist, wozu hat Gott dich gerufen und berufen? Wo hat Gott, was hat er in dich hineingelegt als Menschen, Aaron Stenzel, was auch nur du machen kannst nach deinem Gabenprofil? Unaufgebbar, das bleibt aber, sind die zwei Dinge für den pastoralen Dienst, die hier die Apostel auch setzen. In Verbindung bleiben mit Gott, erstens, und zweitens, sich mit Wort Gottes beschäftigen. Warum ist das unaufgebbar wichtig? Bei allem, was ihr tut. Ich möchte dich einfach daran ermutigen, bleibe beim Gebet. Denn ein pastoralen Dienst, wie ich schon gesagt habe, er lebt aus der tiefen Verbundenheit zum lebendigen Gott. Und das haben die Apostel alle von Jesus gelernt. Jesus sagte, ich tue nur das, was ich meinen Vater im Himmel tun sehe. Er zog sich zurück und dann konnte Jesus auch mal hunderte Leute stehen lassen, weil er wusste, er sollte sich um die eine Frau dort kümmern. Es ist unaufgebbar. In der Seelsorge, wenn wir Menschen begleiten, sehen wir Menschen im Lichte Gottes, nicht nur in unserer eigenen Sichtweise. Dazu braucht es das Zwiegespräch mit dem Vater im Himmel. Was soll ich dieser Person weitergeben? Wo möchtest du mich gebrauchen? Die Nöte, die dir zugetragen werden als Pastor, bringe sie vor Gott, du darfst sie mitbringen. Und du wirst jede Predigt, die wir halten, wir tun sie nicht aus eigener Kraft. Die Kraft und die Vollmacht, dass Menschen verändert werden. Wir wollen ja nicht nur irgendwas reden von der Kanzel. Wir wünschen uns, dass Menschen verändert werden, dass Menschen wachgerüttelt werden von Gott, wachgeküsst werden, dass sie glauben, dass sie umkehren, dass Leben verändert wird. Ja, darum tun wir doch unseren Dienst. Das ist nicht unser Werk, das kommt von Gott. Und diese Verbundenheit ist darum unaufgebbar wichtig. Auch, dass Gott ist für dich da. Du darfst bei deinem Vater im Himmel dein Herz ausschütten. Du wirst genügend Frustrationsmomente erleben. Lass Gott dein Blitzableiter sein und heul dein Herz bei ihm aus, damit du in Freude wieder den Menschen gegenübertreten kannst. Und das Zweite, nimm dir Zeit für das Wort Jesu, für das Wort Gottes. Wir Menschen geben, auch Pastoren und Pastoren, geben nicht ihre eigenen Ideen von Gott weiter, sondern wir geben das weiter, wie Gott sich selber zu erkennen gegeben hat in der Geschichte. Wohin sonst sollten wir gehen, fragten die Apostel. Nur du, Jesus, hast Worte des ewigen Lebens. Und du, das ist die Ehre dieses Dienstes, du darfst Menschen Trost zusprechen, nicht von dir, sondern vom lebendigen Gott. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Du darfst an den Gräbern sprechen, Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mir vertraut, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das ist Kraft, nicht von uns, sondern wir verbinden uns mit dem Ewigen, der Mensch geworden ist in der Zeit. Die Hoffnung, die wir auch in missmutigen Zeiten haben. Sie kommt und ist uns geschenkt von Jesus Christus und das darfst du teilen. Und darum nimm dir viel Zeit zur Stille mit Gott und auch zum Gebet. Und darum mein Gastgeschenk von uns als Gemeinde. Ich habe dir einen meiner Lieblingskalender, leeres Blatt Papier und einen schönen Stift und ist leider nicht mehr angekommen, per Post einen kleinen Mini-Altar. Also da kommt noch ein richtig schönes Holzding drum, den du überall mit hinnehmen kannst. Eine kleine Kerze, die du anzünden kannst in deinem Büro oder wo auch immer du bist. Dich immer wieder neu ausrichten. Jesus ist für dich da, der stärkt dich. Und beim Schreiben manchmal klären sich auch Dinge, mal sich aufmalen, boah, in wie vielen Bezügen bin ich eigentlich gerade drin, was muss ich machen, was sollte ich aber auch weggeben. Viel Freude damit. Ein dritter Gedanke. Ich möchte dich ermutigen und auch euch als ganze Gemeindeleitung habt den Mut, Verantwortung zu übertragen. Ich habe jetzt mal nicht das schöne Fremdwort delegieren genannt, heißt aber genau das Gleiche. Delegieren heißt, dass wir Aufgaben, nicht nur Aufgabenbereiche, sondern auch die Verantwortung, die damit verbunden ist, an Menschen oder Menschengruppen übertragen. Und wir finden in unserem Bibelwort echte Perlen, echte Schätze, wie Leitung gelebt wird und mit Inhalt gefüllt wird. Worin zeigt sich denn, dass die Apostel Mut haben, ihre Verantwortung zu übertragen? Man sieht es zunächst erstmal daran, wen nehmen sie denn mit ins Boot? Die ganze Gemeinde. Sie wissen, dass der Knatsch ist schwelend überall in der Gemeinde. Und darum rufen sie, sagen nicht, das ist jetzt Chefsache, das klären wir mal irgendwie selber. Sie holen die ganze Gemeinde mit ins Boot, die Griechisch sprechenden und die anderen, und sagen, wir haben hier ein echtes Problem. Wir schaffen das nicht mehr. Sie gestehen ihre Schwäche ein und jetzt sagen, jetzt seht euch um nach Menschen. Das erste Mal in der Bibel, wow, seht euch um. Bis dahin in der Heiligen Schrift immer Berufung ereignet sich vor allem durch, dass Menschen persönlich den Ruf Gottes erleben. Oder beim Matthias noch, der letzte Apostel, der wurde nachgewählt. Ja, wie denn? Durch Loswerfen finden wir seitdem nicht mehr in der Bibel. Das allererste Mal, sie spüren, der Heilige Geist wurde ausgegossen auf die Menschen, auf die Jüngerinnen und Jünger. Und sie sagen nun, jetzt seht euch um, wer diese Aufgabe gut machen kann. Sie geben noch ein paar Kriterien vor. Natürlich, sie sollen mit Christus verbunden sein, voll Heiligen Geistes sein. Sie brauchen Weisheit, sie brauchen Finanzverstand, um die Güter einzusammeln und auch Erkenntnis, das gerecht zu verteilen. Aber ansonsten seht euch um. Die Gemeinde der Frauen und Männer werden 100% ernst genommen. Und wie wir sehen, Mensch, allen gefällt dieser Vorschlag total gut. Und dann passiert das Schöne, dass sie dann eben erleben, Mensch, Gott beruft dann auch Menschen und Berufung ereignet sich sowohl mit Menschenverstand, wenn Menschen unter der Leitung des Heiligen Geistes sich nach fähigen Männern und Frauen umsehen und die dann auch vor die Apostel gestellt werden. Und dann heißt es hier, dann kommt dann dieser Stephanus, der Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus. Das sind jetzt nicht die meisten Namen, die jetzt auf Top 1 und 2 der deutschen Namen auftragen, ist ja auch nicht wichtig, andere Kultur, andere Zeit. Aber was geben jetzt diese Männer, die hier berufen werden, denn zu erkennen? Ganz spannend. Es sind alles Menschen mit griechischen Namen. Sie kommen wahrscheinlich alle aus dem Bereich der Gemeinde, der übersehen wurde, aus dem griechisch sprechenden Teil. Das sind Männer, da hatten die Witwen, die vorsorgt waren, die hatten Vertrauen zu denen. Und auf einmal werden diese Menschen berufen. Und das Coole ist jetzt, das sind wirkliche Brückenbauer. Wir werden später noch sehen, der Philippus, der konnte auch predigen, der Stephanus war ein toller Zeuge für Jesus, der erste Märtyrer der Gemeinde. Das, was die wahrscheinlich jetzt die 7 Armenpfleger dort gemacht haben, das haben die viel besser gemacht, als die Apostel es jemals hätte machen können. Die waren mehr verbunden mit den Leuten, die sie nicht kannten. Die waren vielleicht finanztechnisch noch ein bisschen fitter, wissen wir nicht. Aber die konnten es wahrscheinlich besser, als die Apostel es konnten. Und dann legen die denen, Ordination damals, werden vor die gestellt und sagt so, ihr habt unseren Segen und jetzt tut das und jetzt bekommt er die Aufgabe und die Verantwortung übertragen. Wow. Hier kann man viel von lernen, bedarf man ja in der Kirche nicht drüber sagen. Was passiert denn, wenn ich auch Aufgaben delegiere? Ich gebe etwas weg von meiner Gestaltungsmacht. Die werden es so machen, wie sie es machen. Ich gebe etwas weg von meinem Einfluss. Ich gebe etwas weg von meiner Kontrolle. Ich gebe auch etwas ab von der Bewunderung. Ist ja immer toll, die Leute, die busy sind in der Gemeinde, boah, der macht so viel, der oben baut das und das und das und das, geil. Ja, aber was ist, wenn der auf einmal nur noch 2 der 5 Aufgaben macht? Dann bekommen die andere auch Anerkennung ab. Ich weiß, das soll man ja im kirchlichen Rahmen nicht drüber sprechen, ist natürlich Schwachsinn. Das gibt's alles, diese menschlichen Faktoren. Und wow, wenn man das hier lernen kann von den Aposteln, die hatten echt den Mut, das haben sie bei Jesus gelernt, andere Menschen groß zu machen, ihnen die Verantwortung zu übertragen. Und sie haben es getan. Und das wünsche ich dir, lieber Aaron, und auch euch als ganzer Gemeindeleitung. Habt den Mut, ganz pragmatisch, wo Aufgaben oder Nöte sind, zu fragen, müssen wir das machen? Können wir das machen? Wo müssen wir es delegieren, damit andere es besser machen? Indem ihr das tut, nehmt ihr die Gemeinde mit ins Boot. Indem ihr das tut, gebt ihr Menschen auch Gestaltungskraft. Indem ihr das tut, gebt ihr Gott auch die Gelegenheit, dass die vielen Begabungen, die Gott in seine Gemeinde hineingelegt hat, auch zum Zuge kommen. Und das möchte ich auch immer hier der Gemeinde Jülich gerne sagen. Ich habe den Aaron jetzt ja schon, wir haben viel miteinander gesprochen. Der Aaron ist auch ein sehr begrenzter Mensch, wie der Ruben Schulze auch ein sehr begrenzter Mensch ist. Wir können ein paar Sachen richtig gut. Ich kann auch ein paar Sachen überhaupt nicht gut. Nehmt das als Gemeinde ernst, dass eure Pastoren und auch eure Gemeindeleitung ganz begrenzte Menschen sind. Und es gibt viele Menschen in der Gemeinde, die können das, was ihr tun sollt, besser als ihr. Und das ist was Schönes. Und das soll uns dazu anleiten, einander Raum zu geben. Und das Schöne ist, das wissen die Apostel nicht, das weiß auch die Gemeinde nicht und die sieben Männer auch nicht. Unter diesem Problem, was auftritt, werden Menschen berufen und dann Gottes tiefere Handschrift dahinter, die wir oft gar nicht sehen. Stephanus, sagte ich schon, wird der erste Märtyrer, ein Vorbild für die Menschen in Hingabe an Christus. Der Philippus wird der erste Heidenmissionar, der predigte als erster in den No-Go-Areas für die Juden in Duisburg-Marxloh damals, das war Samarien. Dort ging der Philippus als erster hin. Er öffnete die Gemeinde für Menschen aus nicht-jüdischen Sprachen. Und das ist Gottes tiefere Handschrift hinter den kleinen Sachen. Und das wirst du auch sehen, Aaron, das ist das Tolles, Menschen begleiten zu dürfen, manchmal auch schon Kinder, wenn sie im BU sind, und mittlerweile sind sie erwachsen und sie sind Mitarbeiter in der Gemeinde und du wirst sehen, was Gott in sie hineingelegt hat. Hab den Mut, andere Menschen groß zu machen. Und ganz zum Schluss ein Wort für euch als Gemeinde. Ihr seid gesegnet, um ein Segen für andere zu sein. Ganz am Ende heißt es dann, die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Was zu Beginn wie ein großer Konflikt dasteht und auch einer ist, was eine Störung im Gemeinschaftsverhältnis ist, wird unter dem demütigen Handeln, dass man diesen Konflikt aus Gottes Hand nimmt, auf einmal zu einem, würden wir es mal sagen, Wachstumsbeschleuniger, zu einem Segen Gottes. Wow! Und alle sind daran gereift. Die Apostel wissen viel mehr, was sie so tun sollen und was sie nicht tun sollen, nämlich sich um das Gebet und die Verkündigung kümmern. Die Aufgaben sind auf viele Schultern verteilt. Den Witwen wird geholfen. Es kehrt Shalom Gottes, wieder Frieden in die Gemeinde ein. Und damit möchte ich einfach nur mal ermutigen, Konflikte gehören zum Gemeindeleben dazu. Aber auch die Art und Weise, wie wir damit umgehen, kann ein Zeugnis für Menschen sein, was Jesus tun kann. Gemeinde Jesu zeichnet sich nicht durch die Konfliktfreiheit aus, aber auch in der Art und Weise, wie wir mit Konflikten umgehen, ob wir sie ernst nehmen, ob wir hören, was gesagt wird, ob wir Lösungen finden von Jesus her, das kann dazu führen, dass Gemeinde Jesu wächst und auch darin liegt eine große Anziehungskraft. Ich möchte euch, liebe Gemeinde FEG Jülich, daran erinnern, ihr habt ein Gemeindemotto: Mit Gottes Hilfe leben wir gemeinsam unseren Glauben und wir geben ihn an andere weiter. So steht es zumindest auf eurer Homepage. Falls ihr das schon lange nicht mal gelesen habt, dann die kleine Erinnerung oder Glauben gemeinsam leben. Und an diese wunderschöne Berufung, in die Jesus euch gestellt hat, möchte ich euch einfach wieder mit dran erinnern und teilnehmen. Ihr werdet es nun gemeinsam machen, gemeinsam mit Aaron, gemeinsam als Gemeindeleitung im Miteinander der vielen großen und kleinen Dienste. Und dieses Foto, was ihr auf eurer Homepage habt, ich weiß nicht, ob der Fotograf oder die Fotografin, die das Foto geschossen hat, ob das bewusst war, dass links und rechts noch auf diesem Platz, wo die Gemeinde steht, noch ganz viel Platz ist. Und an diese Berufung möchte ich euch erinnern, die Freie Evangelische Gemeinde Jülich, hier gibt es in Jülich und in der Umgebung, damit noch ganz viele Menschen geliebte Kinder Gottes werden. Das sind sie in Gottes Augen so oder so, sie selber wissen das noch gar nicht. Das Geschöpfe Gottes auch geliebte Kinder Gottes werden. Und das wünsche ich mir, dass durch die Verkündigung, die hier geschieht, durch eure Musik, die ihr tut, durch die kleinen und großen Gruppenangebote, die ihr habt, dass Menschen den lebendigen Papa im Himmel kennenlernen, dass sie eine begründete Hoffnung in Jesus Christus bekommen, dass Menschen heil werden von den Verletzungen, die ihnen das Leben angetan hat und dass damit ein Segen ausgeht für andere. Weil ihr selber von Gott gesegnet seid, dürft ihr ein Segen für andere sein. Und darum segne Gott dich, Aaron, ganz besonders in deinem Dienst als Pastor. Gott segne euch als Gemeindeleitung im Team und Gott segne euch als ganze Gemeinde. Amen. Wir sehen, glaube ich, ein YouTube-Lied.
Vielen Dank fürs Zuhören. Neugierig geworden auf mehr? Besuchen Sie uns. Herzliche Einladung zu unserem Gottesdienst sonntags um 10:30 Uhr.